Moin Moin allerseits, ganz offiziell. Wir haben uns gestern kurz angeguckt, wie man so Assembler-Programmchen schreibt, größere und kleinere. Ich habe kurz angedeutet, wie dann das ausschaut mit den Befehlen, wie sie denn hinterher kodiert sind. Jo, das Ganze mal ein bisschen genauer. Wenn ihr es ganz genau wissen wollt, da sind die Links für die PDF-Dateien. Beschreibung von Intel-Prozessoren. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es inzwischen auch schon wieder neuere. Wahrscheinlich gibt es inzwischen wieder neuere. Für euch besser wären eigentlich ältere, weil die neueren natürlich immer Befehle dazukriegen, die Stapel Papiere, die werden immer dicker. Das meiste braucht er aber eh nicht. Da kommen wir nachher noch zu. Jo, der Stapel Papier. Könnt ihr vielleicht auch mal mitbringen. Stapelpapier, ich habe es mal ausgedruckt, weil wir es häufig gebraucht haben für unser V-Maschinen-Projekt. Also die Beschreibung der 80386, 80486 Prozessoren, das ist so ein Stapel Papier, DIN A4. Und da ist jetzt nichts ernsthaft überflüssig drin, also dass man sagen könnte, da kommt was doppelt vor oder so. Jo, warum ist das so? Zum einen deshalb, weil die 8086-Reihe einfach eine lange Historie hat. Die Dinger sind rausgekommen, lasst mich lügen, 1885, glaube ich, gab es den IBM PC. Da ging das so richtig los mit dem 8088. Den gab es aber schon ein paar Tage vorher, also Größenordnung 1882 oder so fing das an. Jo, und seitdem, das alte Zeugs ist aus den CPUs nie rausgeflogen. Stattdessen ist immer noch wieder was dazugekommen. So, das Letzte, was dazu kam, so die VMX-Erweiterung, SSE, MMX, was es alles noch so gegeben hat. Naja, und immer, früher war es mal eine CPU, jetzt sind in dem gleichen Gehäuse 3, 4, 5, 6 CPUs, es wird immer mehr. Jo, weil man aber natürlich 1985 noch nicht vorhersehen konnte, was man heute so alles braucht, oder umgekehrt, was man heute so alles nicht mehr braucht. Passt das alles nicht notwendigerweise 100% zusammen? Unschön. Da ist dementsprechend auch die CPU nicht mehr so logisch aufgebaut, wie man sich das vorstellt, sondern die ist einfach historisch gewachsen. Jo, was wir hier brauchen, habe ich ja neulich schon mal erwähnt, wir brauchen nur den sogenannten Protected Mode, also kein Real Mode, kein Virtual 8086 und auch kein VMX-Modus, ganz normal 32-Bit, so wie ihr eigentlich heutzutage programmieren würdet. Ja, und alle Erweiterungen, Floating Point, MMX, SSE, wie es alles heißt, raus brauchen wir nicht. Gut, SPU, die braucht heutzutage natürlich fast jeder. Naja, oder auch nicht. Also ich kann Linux booten, bis rein in einen GNOME oder so, brauche kein einziges Mal die FPU. Naja, einmal schon, nämlich das Betriebssystem initialisiert sie einmal. Und ab dann braucht sie eigentlich, bis auf irgendwelches wissenschaftliches Rechnen, eigentlich nie jemand. Genauso MMX, SSE, wenn da ist, es gibt Programme, die nutzen das. Wenn es nicht da ist, dann nutzen sie es halt nicht und geht es halt ein bisschen langsamer. Macht auch nicht. Also es ist jetzt keine unbedingte Einschränkung. Jo, dann gucken wir uns die ganzen Befehle mal an. Gestern habe ich ja schon angedeutet, wie die so aufgebaut sind. Also es fängt an mit den einfachsten Befehlen. Die bestehen jeweils aus einem Byte. Ja, funktioniert genau für die Befehle, die einfach keine Operanden haben. Also typisches Beispiel, Return hat halt keine Parameter, reicht halt, Clear Interrupt Enable, Set Interrupt Enable, eine Handvoll mehr gibt es noch, sind aber gar nicht so viele. Das sind natürlich mit Abstand die einfachsten. Byte holen, Byte ausführen, Sache ist gegessen. Irgendwann, wie ja gestern auch schon erwähnt, sind die Intel-Leute auf die Idee gekommen, naja, sie hatten, wenn man immer ein Byte nimmt, hat man im Prinzip ja 256 Befehle zur Verfügung. Ja, die waren aber mit 8086 schon fast ausgeschöpft. Und wenn man jetzt den 286, 386, 486 baut, dann will man noch ein bisschen mehr. Hat jetzt aber keine Opcodes mehr frei. Was macht man? Man nimmt einen Opcode, der noch frei ist. Und das war in diesem Fall das 0F. Als sogenanntes Präfix. Der Befehl davor schaltet sozusagen um von dem 8086-Modus in den 8386-Modus. Und dann hat man halt wieder 256 Bytes verschiedene. Ja, und jetzt ist das der nächste Befehl. Soll heißen, wir haben 255 alte Befehle und 256 neue Befehle. Ja, und auch da gibt es wieder eine Reihe von, also so gesehen dann ein Byte-Befehlen, also einmal den Umschaltbyte, das Umschaltbyte vorweg und dann noch ein Byte und das ist dann wieder jeweils ein Befehl, was weiß ich, so CPU-ID, Resume vom System Management Mode, gibt es noch eine Handvoll. Jo, das ist natürlich auch wieder einfacher. Interessanter wird es jetzt, wenn irgendwelche Parameter kommen. Und wie bei Intel üblich, gibt es da wieder 50 verschiedene Möglichkeiten. Die erste Variante ist die bei den häufig benutzten Befehlen. Da sind die Operanden im Befehl mit drin. Also, es gibt jetzt hier ein Inkrementbefehl für EAX, das ist Hex 40. Ein Inkrement von ECX ist die 41, 42, 43. Das sind die Inkrementbefehle für die ganzen Register. Entsprechend gibt es ein Dekrement, dann ist es halt 48, 49 und so weiter. Für Push-Register, für Pop-Register, da sagt man wohl, das sind die häufig gebrauchten. Also gibt es da ein Byte-Befehle für. Jo, die gibt es auch für entsprechende neuere Befehle, also auch hier umschalten, ein Byte und in dem einen Byte ist ja sowohl die Operation, also in diesem Fall das Byte-Swap, drin, als auch die Registernummer. Jo, Registernummer muss man natürlich dann wissen. Register sind durchnummeriert. EAX, EBX, ECX, EDX. Wäre logisch. Intel, das nullte Register ist EAX, das erste ist ECX, das zweite ist EDX, das dritte ist EBX. Ja, ne? Muss man wissen, macht man es halt so, ist so. Immerhin, das ist durchgängig für alle, also das ist jetzt bei Pop nicht anders als bei Increment. Den habe ich noch nicht kapiert, nee, weiß ich nicht. Ich meine, im Prinzip ist es völlig wurscht, ne? Ob du das Ding jetzt EC oder EBX nennst. Wenn du es nur immer EBX nennst, dann funktioniert es ja auch. Es gibt allerdings Befehle, da muss beispielsweise im EC, also das C kommt eigentlich von Count, beispielsweise bei Shift-Befehlen kann man in dem ECX angeben, um wie viel geschiftet werden soll. Also da muss es das Register mit der Nummer 1 sein. Wie du das Ding natürlich nennst, ist jetzt wurscht. Aber wenn es jetzt das Count-Register sein soll, dann muss es halt C heißen. Jo, also das sind so die ersten Befehle mit Registern, Nummern in den Befehlen mit drin. Jo, die gibt es heutzutage nicht mehr. Wäre ja auch zu einfach. Die haben sie jetzt inzwischen wieder rausgeschmissen. Bei den AMD 64 Erweiterungen. Da haben sie die Codes einfach recycelt, weil heutzutage sagt man, naja, ob ich jetzt einen Inkrementbefehl nehme oder ein addiere 1 auf, macht eigentlich heutzutage keinen großen Unterschied mehr. Und dann haben wir da wieder 32 Opcodes frei, die kann man für was Besseres verwenden. Jo. Dann kann man noch vor den eigentlichen Opcode ein sogenanntes Präfix schreiben, also jetzt nicht dieses 0F zum Umschalten von alten Modus auf neuen Modus, sondern es gibt jetzt auch noch andere Präfixe. Das sind einmal sogenannte Lock- bzw. Repeat-Präfixe. Das ist 0, F0, F2, F3. Lock heißt, während der Operation, die danach folgt, also nach dem 0F, nach dem Lock, kommt der eigentliche Befehl und der soll jetzt atomar ausgeführt werden. Während der läuft, darf keine andere CPU im Multiprozessorsystem den Bus benutzen. Da wird vor der Operation der Bus gelockt und am Ende wieder freigegeben. Ja, und Repeat heißt, der Befehl, der danach kommt, wird mehrfach ausgeführt, nämlich so oft, wie im ECX-Register steht. Ausnahmen bestätigen die Regel. Auch hier wieder. Jo, dann werden wir gleich sehen, man kann natürlich mit Internetbefehlen auch auf Speicher zugreifen. Normalerweise ist es immer das Datensegment. Wenn man dann auf andere Segmente zugreifen will, dann muss man vorher angeben, auf welches Segment. Und da gibt es wieder Präfixe für. 6 Stück für die 6 Segmente. Es gibt das Code-Segment, Stack-Segment. Das sind so 2 speziellere. Dann gibt es das Datensegment. Das eigentlich immer benutzte. Jo, und dann gibt es noch das Extra-Segment. Wofür auch immer, kein Mensch braucht es. Und weil das Ding schon nicht gebraucht wird, gibt es noch 2 weitere. Das FS und GS, noch 2 weitere Segmente, die eigentlich auch nie jemand wirklich gebraucht hat. Jo, wenn ich jetzt so einen entsprechenden Präfix vor meinen Befehl schreibe, dann benutzt er eben nicht das Datensegment, sondern das entsprechende Segment, was ich da angebe. Noch ein paar kleine Einschränkungen, kommen wir nachher noch drauf. Jo, normalerweise sind, also die CPU selber kann 2 verschiedene Codesegmente abarbeiten. Das eine ist das sogenannte 16-Bit-Code. Dann muss es ein 16-Bit-Codesegment sein. Wenn es ein 16-Bit-Codesegment ist, dann sind standardmäßig diese INC-Befehle beispielsweise Word, also 16-Bit-Befehle. Man kann dem Segment sagen, naja, du bist ein 32-Bit-Segment und wenn die CPU die Instruktion in einem 32-Bit-Segment abarbeitet, dann gleicher Opcode, ist der Inkrement-Befehl jetzt ein 32-Bit-Befehl. Hätte ich es gern andersrum, dann kann ich entweder das Segment umwechseln, das ist aber natürlich ein bisschen schwierig, das kann ich jetzt nicht so jederzeit machen, weil dann würden alle Befehle geändert. Wenn ich jetzt nur einen Befehl ändern will, dafür gibt es diesen Präfixcode Hex 66. Also wenn ich vor die 40 noch eine 66 schreibe, dann ist es ein Increment Long, also wird aus dem Word ein Long oder umgekehrt aus dem Long ein Word. Es gibt die Dinge auch für Byte, die sehen immer gleich aus, die kann ich nicht umschalten. Die Idee dahinter ist wahrscheinlich, Byte-Befehle, zumindest in früheren Zeiten, hat man häufig gebraucht. Die Word-Dinger manchmal und die Long-Dinger noch manchmaler. Deshalb, die Byte-Dinger, die sind immer direkt verfügbar und die Word und Long, ja, dazwischen kann ich dann auswählen, was ich gerne hätte. Jo, und dann gibt es noch einen weiteren Präfix, die 0x67. Das ändert die Adressierungsarten. Gut, jetzt hier bei Register ist Register, da ändert sich nichts dran. Aber bei den ganzen Speicherzugriffen, da kommen wir auch gleich drauf, da gibt es verschiedene Arten, auf den Speicher zuzugreifen. Register indirekt mit Präfix und solchen und Offset und solchen Geschichten. Da kann man zwischen 2 verschiedenen Typen hin und her schalten. Jo, jetzt kann man sagen, ein Befehl besteht generell aus einem Opcode. Der wiederum kann aus gegebenenfalls 2 Byte bestehen, 0f und das 2. Byte oder ein 1-Byte-Befehl. Und davor kann ein Präfix, 2, 3, 4 Präfixe. Wie viele können es sein? Ja, es kann aus jeder Gruppe, das sind da oben 4 Gruppen, deshalb habe ich die so untereinander geschrieben, aus jeder Gruppe kann es maximal einer sein. Ja, macht insofern Sinn, als dass hier ein Lock und ein Repeat gleichzeitig keinen Sinn macht. Oder ja, Sinn vielleicht schon, aber gefährlich wäre. Na, wenn ich sage Repeat, ja, den nachfolgenden Befehl mach mal 1000 Mal und währenddessen den Bus locken, na, dann ist die andere CPU, die steht mal eine halbe Stunde daneben und wartet. Keine gute Idee. Das Segment zu ändern, naja, wenn ich sage, ich möchte nicht auf DS, sondern auf das Codesegment zugreifen, ja, dann reicht es eigentlich schon, noch ein weiteres Segment anzugeben, brauche ich nicht, eins macht eh plus Sinn. Ja, und die hier unten, gut, da gibt es in jeder Gruppe eh plus einen, kann ich nehmen, kann ich lassen. Also kann ich maximal vier Präfixe vor mein Opcode schreiben.
Was sind denn bei Lock und Repeat? Das sind ja, also Lock vielleicht F0, Repeat, gibt es da noch Unterschiede?
Es gibt so Suchoperationen oder ja, Vergleichsoperationen eigentlich. Mit einem Repeat davor kann ich dann vergleichen, 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 vergleichen. Ja, und der Vergleich bricht ab, wenn gleich oder wenn ungleich. Das sind diese zwei.
Also ein Lock und zwei Repeat.
Ein Lock und zwei Repeat, genau. Der eine bricht ab, wenn der Vergleich wahr ist, der andere bricht ab, wenn der Vergleich falsch ist. Jo, also unsere Befehle sind jetzt maximal 4 plus 2, also 6 Byte lang bisher. Jo, jetzt kommen die ganzen Geschichten mit dem sogenannten Mod-RM-Byte. Frag mich nicht, wofür das Mod-RM steht. Also es gibt letztendlich die Adressierungsarten an. Jo, wie schaut es aus? Also es kommt, haben wir gesehen, Präfix, Opcode. Und jetzt kommt dieses Mod-RM-Byte dahinter. Genau bei den Befehlen, Ausnahmen bestätigen die Regel, die zwei Operanden brauchen. Also typischerweise hier Subtraktion braucht zwei Werte. Ich subtrahiere einen von dem anderen bei der Addition und XOR, OR, wie sie alle heißen. Wenn ich zwei Operanden brauche, dann ist es bei Intel standardmäßig so, einer der zwei Operanden muss ein Register sein. Das Register, moin moin, ist Nummer, die Nummer von den einzelnen Registern, das steht in Bit 3 bis 5 in diesem Mod-RM-Byte. 3 bis 5, 3, 4, 5 sind 3 Bit, also eine Zahl zwischen 0 und 7. Die Nummern habt ihr gerade gesehen, EAX ist die 0, ECX die 1, EDX und so weiter. Also in diesen 3 Bits steht die Registernummer, und zwar die von dem einzelnen Register. Also hier, ich verbinde EAX mit in Klammern EDI, dann steht das EAX in diesen 3 Bits. Jo. Und der Rest da hinten in Klammern EDI, das steht in den restlichen Bits. Und zwar wie? Also in den obersten Bits von dem Mod-RM-Byte, das sind hier 2 Bits. Da steht drin, ja, entweder kann der zweite Operand wieder nur ein einzelnes Register sein, oder es kann sein Register indirekt, so wie hier oben, ohne Displacement, oder Register indirekt mit 8-Bit oder Register indirekt mit 32-Bit Displacement. Also da oben wäre es jetzt in diesem Falle Register indirekt ohne Displacement, also die Bits sind beide 0. Ja, und dann ist die Nummer von EDI in den letzten Bits hier drin, 0 bis 2, also steht da die Registernummer. Und das kann man sich dann hier angucken, ja, die oberen 2 Bit von 07, das ist ein 2-0, sind 0, also ist das Register indirekt. Die nächsten 3 Bit, das ist das einzelne Register, die sind auch 0. Also ist es EAX. Und die letzten 3 Bits, 07, ist 111. Ja, das ist EDI. Hat die Nummer 7. Jo, anderes Beispiel. Hier 014304. 01 gibt an, dass es eine Addition ist. 34 ist jetzt dieses Mod-RM-Byte. Ja. 4, 3, muss man jetzt wieder auseinanderdröseln. Die oberen 2 Bit von 4, 3 ist 0, 1. Also ist es die 1 als Adressierungsart. Register indirekt mit 8 Bit Displacement. Ja, Displacement sieht man hier. Register indirekt sehen wir auch. Dann die nächsten 3 Bits sind 0. Oder heißen, das einzelne Register SERX. Und dann haben wir die letzten drei Bit, das ist 011, das ist dann das EBX. Ja, und das Displacement, was jetzt noch fehlt, also in diesem Falle die 4, das haben wir ja gesagt, ist ein 8-Bit-Displacement, also kommt die 4 als 8-Bit-Zahl noch dahinter. Jo, jetzt kann man sich natürlich fragen, wir haben ein einzelnes Register und wir haben eine etwas komplexere Art, auf unseren Operanden zuzugreifen. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist jetzt der erste, was ist der zweite Operand? Ist das Register der erste oder der zweite Operand? Jo, und da sieht man hier oben an dem Beispiel, es gibt für Register komplexe Adressierungsart oder umgekehrt komplexe Register, gibt es einfach zwei Opcodes. Das Mode-M-Byte ist das gleiche. Das sagt mir, verarbeite ERX und in Klammern EDI. Und die Reihenfolge, was steht links, was steht rechts, das steckt jetzt wieder noch in dem Opcode vorne drin. Ja, macht natürlich Sinn. Ich möchte manchmal den Inhalt einer Speicherzelle zum Register dazu addieren und manchmal einen Registerinhalt zum Speicher dazu addieren. Ja, Register nach Register, da kann ich im Prinzip die zwei miteinander vertauschen. Da haben wir zwei Befehle unter Umständen, die genau das Gleiche tun, aber einen unterschiedlichen Opcode haben. Jo, das sind diese Geschichten. Also, wir haben jetzt Präfixe 0 bis 4, Opcode 1 bis 2 Byte, Mode-M ist 1 Byte. Displacement ist ja, entweder 0 Bytes, hier bei Register indirekt ohne Displacement, beziehungsweise Register, oder 1 Byte in dem Fall oder 4 Byte in dem Fall. Also die maximale Codelänge wäre jetzt schon 4 plus 2 plus 1 plus 4. Jo, das sieht ja noch so aus, als könnte man das relativ leicht hinkriegen. Wäre zu schön, geht nicht. Es gibt nämlich Ausnahmen. Jo. Welche Ausnahmen gibt es? Also hier seht ihr im Prinzip so eine Tabelle mit allen Mode-M-Bytes, angefangen von 0 bis 7, 8. Das ist die obere Hälfte, die untere Hälfte habt ihr hier auch noch. Ja, und da gibt es jetzt Ausnahmen, nämlich. Wir haben gesehen, wenn diese oberen Bits beide 0 sind, dann ist es Register indirekt ohne Displacement. Aber Intel ist der Meinung, das gilt nur für ERX, ECX, EDX, EBX, ESI, EDI. Für EBP und ESP gilt es nicht. Gut, das macht insofern Sinn, als dass diese Adressierungsarten auch nicht gebraucht werden. Also, was wäre das für eine Adressierungsart? Das wäre in Klammern ESP. Was ist in Klammern ESP? Das Stack Pointer indirekt. Das ist aber normalerweise die Return-Adresse. Die Return-Adresse brauche ich in meinem Programm normalerweise nicht. Die brauche ich für einen Return-Befehl natürlich, aber um jetzt den Wert rauszulesen, eigentlich nicht. Und insofern haben sie dann gesagt, na, die zwei, die canceln wir mal, die brauchen wir nicht. Stattdessen, da komme ich gleich noch drauf, sind das jetzt spezielle Adressierungsarten. Die eine machen wir gleich, die andere lautet Displacement 32, soll heißen, das ist jetzt nicht Register indirekt, sondern es ist nur ein Displacement. Ohne Register. Was so viel heißt, wie ich kann auf eine Speicherzelle direkt drauf zugreifen. Also Move, keine Ahnung, Speicherzelle 93 nach ERX, dann ist die 93, ist dann eben hier diese Zahl. Sonst würde mir diese direkte Adressierung fehlen. Jo, so ähnlich gilt es auch hier unten. Also immer die Geschichte mit ESP, die fehlt. Also Stackpointer relativ zugreifen kann ich nicht. Also Sachen wie 4 ESP geht nicht. Das haben wir gestern hingeschrieben, haben das mal benutzt. Naja, es gibt wieder eine Ausnahme. Kommt gleich. Standardmäßig ist die gesagt, also dieses Minus, Minus hier, die zwei sind spezielle Dinger, die kommen gleich noch. Und die gibt es auch hier unten entsprechend. Also auch Register indirekt mit 32-Bit Displacement. Auch da gibt es wieder die Ausnahme, alle ja, nur nicht Stackpointer. Gut, gestern hat ja eben jemand schon gesagt, bei der, als wir hier diese Fakultätsfunktion uns angeguckt haben, machen wir das mit Framepointer, Basepointer oder nicht. Intel hat in alten Zeiten gemeint, das macht man immer mit Basepointer. Und wenn ich jetzt auf den Stack zugreife, dann kann ich ja den Basepointer plus Displacement, habe ich ja. Damit kann ich auf meine lokalen Variablen, auf die Parameter zugreifen. Den Stackpointer, den benutze ich eigentlich nie, den habe ich nur für Push und Pop. Und so Geschichten wie 4 ESP machen wir nicht. Jo, jetzt die Frage natürlich, was heißt jetzt aber, also wenn 4 ESP nicht existiert, oder generell diese Register indirekt mit Stackpointer, Register indirekt mit Stackpointer und Displacement, wenn die nicht funktionieren, was passiert stattdessen? Da folgt dann nach dem Mode-RM-Byte noch ein ZIP-Byte. Jo, was ist das ZIP-Byte? Das ZIP-Byte ist gedacht hier für die Geschichten, die hatten wir gestern einmal für Array-Zugriffe. Da, was brauchen wir da? Gut, wir haben ein einzelnes Register, das steht schon in dem Mode-RM drin. Und wir haben hier letztendlich diese Array-Konstruktion. Wir haben ein ja, gegebenenfalls Displacement, was jetzt hier 0 ist. Wir haben eine Basisadresse, ein Indexregister und ein Scale-Faktor. Ja, und die drei Werte, die müssen wir jetzt ja irgendwo noch unterkriegen. Jo, und die stehen letztendlich dann in diesem ZIP-Byte. Genau, das ist jetzt so aufgebaut, das ist wieder, wie der Name sagt, ein Byte. Die oberen 2 Bit geben den Scale-Faktor an. Also mit der Nummer, mit der Zahl wird sozusagen das Indexregister multipliziert. Kann auch sagen, mit dem Wert wird es geschiftet. In Wahrheit, das wird nicht multipliziert, shiften ist ja viel einfacher. Soll aber auch heißen, naja, es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Faktoren. Also jetzt, der Scale-Faktor kann nicht 17 sein oder irgend sowas. Der kann 1 sein, 2 sein, 4 sein, 8 sein, alles andere Pech gehabt. Jo, und dann haben wir noch 2 mal 3 Bit. Die 3 Bit fürs Indexregister, für die Nummer des Indexregisters, die 2 Bit für die Basisadresse. Jo. Das wäre ja noch zu einfach. Auch da gibt es wieder Ausnahmen. Nämlich, wenn man jetzt als Indexregister die Nummer vom Stackpointer angibt, kann man sich vorstellen, das macht ja eigentlich keinen Sinn. Ne? Array, ich greife auf ein Array zu und mein Index ist der Stackpointer. Nee. Jo, wenn man jetzt, das stattdessen sagt man dann eben, ja, wenn man dann den Stackpointer, die Nummer vom Stackpointer angibt, dann nimmt er stattdessen gar keinen Index. Ja, und das ist dann sozusagen Ersatz für 4 ESP ohne Index. Ja, und als Scale-Faktor kann ich ja 1 nehmen. Das ist dann der Ersatz für 4 in Klammern ESP. Der andere Fall, wenn ich jetzt sage, als Basisregister, wenn ich da die Nummer vom EBP angebe, also hier vorne nicht ESP, sondern EBP, das würde unter Umständen eigentlich sogar Sinn machen, das wäre praktisch ein Zugriff auf ein Array auf dem Stack. Das würde ja durchaus gehen. Da sagt Intel dann aber, nee, das machen wir auch nicht. Stattdessen wird an der Stelle dann das Basisregister nicht verwendet. Dann habe ich so Geschichten, ja, ich kann zugreifen auf Array, ja, das ist mein Offset. Basisadresse haben wir nicht, aber Index und Scale-Faktor haben wir. Jo, das ist dann wiederum ein Zugriff auf normalerweise ein Array im Speicher. Und ja, in diesem Fall jetzt eher x als Index und die 4 als Scale-Faktor. Ja, jetzt habt ihr beieinander, wie Intel-Prozessoren letztendlich ihre Argumente kriegen. Das könnt ihr euch jetzt zusammenklauben. Ja, und da kommt man natürlich auch nicht drum rum, die braucht man irgendwie. Ohne Argumente zu rechnen, ist ein bisschen schwierig. Das ist irgendwie ein längeres If-Then-Else. Wenn, ne, ganz vorne angefangen, wenn, also das einzelne Register, das könnt ihr aus den 3-Bit rausfieseln. Und dann halt, ja, guckt euch hier die Nummer an. Wenn die Adressierungsart 3 ist, dann ist es ein Register und die Sache ist erledigt. Wenn es 0, 1 oder 2 ist, dann müsst ihr gucken, ob es hier die Nummer vom Stackpointer bzw. Basepointer ist. Dann müsst ihr noch ein ZIP-Byte lesen. Ja, und wenn ihr das ZIP-Byte gelesen habt, dann könnt ihr hier Scale-Faktor bestimmen, Index und Basisregister. Wenn Indexregister Stackpointer, dann kein Index. Wenn Basis Basepointer, dann keine Basis. Ne, also das ist so ein etwas längliches If-Then-Else. Jo, gut, da steht das nochmal hingeschrieben. Tabelle, könnt ihr im Prinzip nachgucken, wie das dann genau ausschaut. Jo. Jetzt haben wir natürlich auch Befehle, die jetzt nicht nur auf Variablen zugreifen können, sondern eventuell auch mal auf Konstanten. Dementsprechend kann man auch noch wieder andere Befehle nutzen. Also vorhin habt ihr gesehen, die Addition war die 1. Jetzt ist hier Opcode 4. Das ist zwar auch eine Addition, allerdings jetzt nicht mit Mod AM-Byte, sondern mit, naja, jetzt brauchen wir nur eine Registernummer und eine Konstante. Jo, oder, also das war jetzt eine Byte-Konstante. Das Ganze gibt es auch als addiere Word. Im Prinzip das gleiche, nur jetzt nicht das EAX, nicht das Byte-Register AL, sondern das 16-Bit-Register AX. Dann ist es wieder ein anderer Befehl. Allerdings, ja, gut, hier die 1 als Konstante kommt halt wieder vor. Allerdings, wie man sieht, obwohl es eine 16-Bit-Addition ist, keine 16-Bit-Konstante, sondern nur eine 8-Bit-Konstante, wird halt Vorzeichen richtig erweitert. Wenn man dann wirklich eine größere Zahl addieren wollte, man kann auch eine größere Zahl angeben. Ja, genau, hier, also die 1000-Hex, die passt in 8-Bit nicht rein, in 16-Bit nicht rein. Also, ja, jetzt ist nicht mehr die Addition mit der Nummer 4, sondern die Addition mit der Nummer 5. Dann ist es nicht vorzeichenmäßig erweitert, sondern dann ist es die Konstante, so wie ich sie angegeben habe. Auch wieder Spezialität. Ja, und so könnt ihr euch das angucken. Im Prinzip gibt es, naja, muss logischerweise immer eine eindeutige Dekodierung geben. Und dann sind wir letztendlich beim Endergebnis angekommen. Intel-Befehle, 0 bis 4 Präfixe, ein oder zwei Opcodes, ein Mod AM-Byte, eventuell noch ein ZIP-Byte dahinter, zum ZIP bzw. Mod AM-Byte ein passendes Displacement und gegebenenfalls noch ein Immediate-Wert. Soll heißen, maximal 4 plus 2 ist 6, 7, 8, das können 4 Byte sein, sind 12, das können auch 4 sein, sind 16 Byte. Im Extremfall. Jo, jetzt gibt es noch ein paar Spezialfälle, wer hätte es gedacht. Es gibt Befehle, die brauchen nur einen Opcode, Entschuldigung, nur ein Operanden, Inkrement beispielsweise. Wir haben vorhin gesehen, Inkrement von Register ist speziell kodiert, aber man kann ja auch sagen, Inkrement Speicherzelle. Da brauche ich jetzt von dem Mode RM dieses einzelne Register nicht. Sprich, da habe ich 3 Bit frei. Dementsprechend haben die Intel-Leute gesagt, na, die 3 Bit, die können wir doch recyceln. Und dann geben wir einen allgemeinen Befehl an. Der allgemeine Befehl heißt, rechne mit einem Operanden. Und in den 3 Bit steht dann drin, was für eine Art von Rechnung das sein soll. Inkrementiere, dekrementiere, pushe, poppe. Ja, ich glaube, das war es im Wesentlichen auch schon. Ne? Dann kann man diese 3 Bit dann noch wieder recyceln. Dann brauchen wir vorne nur ein Opcode für 8 verschiedene Operationen. Kann man wieder ein paar Bits sparen. Jo. Machen wir erstmal dazu Fragen. Also verstanden habt ihr es hoffentlich. In der Praxis muss man es halt hinfummeln, so lange bis geht. Kann man eine Weile dann rumbasteln. Auch der Test wird, also wir haben hier ein paar Testprogramme, die werden euch ziemlich schnell um die Ohren fliegen, wenn irgendwas nicht geht. Immerhin, soweit muss man den Intel-Ingenieuren ja zugestehen. Also dieses Mode RM, Zip-Byte-Displacement-Zeugs, das ist für alle Befehle ja gleich. Also insofern, wenn das dann mit der Addition funktioniert, dann wird das auch mit der Subtraktion funktionieren. Und in Summe werden diese Adressierungsarten alle relativ bald getestet. Also die braucht ihr ständig und insofern wirst du es merken. Jo, okay, dann. Ja. Was? Hier zum Beispiel?
Ja, eins weiter.
Weiter.
Neun. Nee, neun.
Nein.
Nee, neun. Ja, genau. Und zwar steht auch klar, dass man ESP, also wenn man das als Indexregister nochmal verwendet.
Ja.
Bezieht sich jetzt das da auf dieses auf die Zeile mit dem, wo der Satz davor steht, weil das ist ja dann eigentlich das Base-Register, oder? Oder die Quatsch, dass es dann einfach dahinter schon.
Also an sich könnte man ja von der Schreibweise her sagen, ich könnte hinschreiben 4 ESP, ESP, 4 nach EAX. Das würde aber keinen Sinn machen. Also ESP als Index, ja, und da sagt der Intel-Prozessor dann einfach, okay, das wird gestrichen, stattdessen nehme ich 0. Ja, und die 0 wird dann multipliziert mit 4, okay, geschenkt. Und was übrig bleibt, ist dann letztendlich das 4 in Klammern ESP. Das, was ich eigentlich relativ häufig brauche.
Dabei spielt es aber keine Rolle, ob das Base-Register jetzt als ESP ist, also es wäre jetzt mit EAX genauso, wenn da als EAX stehen würde. Also davon abhängig.
Genau, ich könnte auch hier 4 in Klammern EAX, Komma, wäre das Gleiche. Wobei die Schreibweise verwendet man eigentlich nicht, die brauche ich nicht, weil dafür gibt es ja wieder die kurze Variante. Also EAX mit Displacement gibt es ja. Also da brauche ich mich jetzt nicht mit einem nochmal Zip-Byte rumplagen. Das brauche ich nur für das ESP, weil das ESP an der Stelle mit Displacement nicht erlaubt ist. Ja. Andere Fragen? Könnt gerne fragen, wenn.
Ja, ich habe jetzt nicht ganz begriffen, unter welche Bedingungen jetzt dieses SIP-Byte kommt. Also es kommt nur in diesen Spezialfällen, wo ich ESP in der Mod-RM-Byte verwende, also ESP oder EBP. Dann kannst du sozusagen wegen den Spezialfällen auch das SIP-Byte folgen.
Genau, das ZIP-Byte kommt immer im Fall, dass als Registernummer das ESP gewählt wurde. Hier ESP, da ESP und hier unten nochmal.
Und dann steht aber in dem ZIP-Byte nochmal drin, was man eigentlich für die Adressierung selber verwendet.
Also das ZIP-Byte kodiert praktisch diese Klammer hier. Eine Registernummer, noch eine Registernummer und die 2 Bit für den Scale-Faktor.
Sagen, jetzt
lesen wir das. Genau, irgendwann muss man es ja festmachen. Und die andere Ausnahme, das ist hier bei Register indirekt ohne Displacement, aber mit Basisregister EBP. Da folgt dann kein ZIP-Byte, davon folgt gar nichts, außer einem 32-Bit-Displacement. Einfach für diese Register, für Speicher direkt. Adressierungsart.
Gab es dann früher diese Basis-Index-Scale-Adressierung noch nicht, dass die das so komisch noch hinten dran reingefummelt haben?
Ja, die früher, die habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben, weil wir ja, wie gesagt, nur 32-Bit-Modus machen. Die 16-Bit-Adressierungsarten, die sehen ganz anders aus. Aus heutiger Sicht sagt man, hatten die noch alle? Das sind ganz merkwürdige Geschichten. Also da gibt es so Sachen. Also in Klammern gibt es beispielsweise BP, BX. Da wird der Base Pointer genommen, das was in BX drin steht, drauf addiert. Und der Wert aus der Speicherzelle wird gelesen. Ja, wenn man dann sagen würde, das Register kann ich frei wählen und das kann ich frei wählen, dann ginge das ja vielleicht noch. Hier vorne sind erlaubt, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das noch zusammenkriege, das ist so kraus. Also da gibt es letztendlich 8 Kombinationen. 4 davon sind mit 2 Registern, 4 sind nur mit einem Register. Bei dem einen kann es sein, ich glaube BX, BP, DI und SI. Warum jetzt gerade die? Ist halt so. Und bei den Kombinationen, da kann vorne stehen BP, ja nur BP. Und hinten kann stehen BX, DI, SI. Also, frag mich nicht genau, schaut in der Tabelle nach. Ja, ist halt so. Mit den Geschichten kann man aber, was weiß ich, C-Compiler-Code ganz schlecht kompilieren. Da fehlen einem die meisten Operationen, die man heutzutage so braucht. Also Sachen wie, ich muss relativ zum Stack-Pointer auf irgendwas zugreifen, die Dinger gibt es gar nicht. Da muss ich dann in BX erstmal was reinschreiben und kann dann mit BP was raus, oder relativ zu BP was rauslesen. Das sind immer relativ viele Operationen für was man häufig braucht. Ja, selbst RISC kann Register indirekt mit Displacement. Jo, schaut es euch mal an, fangt mal an zu hacken, dann werdet ihr sehen, wie weit ihr da kommt. Ihr könnt das im Prinzip auch natürlich häppchenweise erweitern, immer wieder, was weiß ich, wenn eine Adressierungsart X auftaucht im Testprogramm, dann flickt ihr die halt hinterher. Jo, gut. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch die Flags, die Condition Codes. Also welche Flags gibt es bei Intel? Wurde ich schon mal kurz angedeutet. Es gibt die Flags, wer kennt welche? Ja, das Ding muss man nicht kennen. Sogenannte Adapt Flag oder Auxiliary Flag, Hilfsflag oder ja, Adapt. Keine Ahnung, wie das hier übersetzen soll. Zero Flag ist relativ einfach, ist genau dann 0, wenn bei der Operation vorher 0 rausgekommen ist. Also, wenn ich was addiere, es kommt 0 raus, ist das Set Flag 1, sonst 0. Sign Flag relativ einfach, ist genau dann 1, wenn die bei der Rechnung vorher das oberste Bit gesetzt war, ansonsten 0. Parity Flag ist also einfach definiert, ist einfach das X oder von dem Ergebnis Bits von der Operation vorher, also wenn ich vorher was addiert habe, habe ein Byte rausgekriegt. Dann wird von dem Byte die 8 Bit, die werden einfach verX-ordert, alle miteinander. Und noch verX-ordert, oder das Ganze, was dann rauskommt, invertiert. Ist einfach so. Gut, das Zero Flag geht auf das gesamte Ergebnis. Das soll heißen, wenn es eine Byte-Operation war, dann guckt sich das Zero Flag das Byte-Ergebnis an, also die unteren 8 Bit. Wenn es eine Word-Operation war, dann ist das Zero Flag genau dann 1, wenn alle 16 Bits 1 sind, 0 sind. Parity guckt sich immer die unteren 8 Bit an. Egal, ob es jetzt eine Word-Operation war, Long, Byte, egal. Jo, Carry Flag. Ja, bei der Addition relativ einfach. Da kommt der Name her. Das Carry Flag ist aber auch entsprechend gesetzt, beispielsweise bei Shift-Operationen. Wenn ich ein, was weiß ich, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, so eine 8-Bit-Zahl um 1 shifte, dann ist das Carry Flag. Vermutlich eine 1, genau, die 1 wandert dahin. Was ist, wenn ich das Ding um 3 shifte? Da muss man halt im Handbuch dann nachgucken. Es ist immer das zuletzt rausgeschiftete Bit. Also bei einmal shiften ist es das, zweimal shiften das, dreimal shiften das Bit. In die andere Richtung, Rechtsshift, Linksshift, entsprechend. Jo, es gibt natürlich dann noch Rotationen, arithmetische Shiften, logische Shiften, links und rechts. Müsst ihr euch immer angucken, im Manual steht halt drin, wie das Bit entsprechend gesetzt ist. Jo, was haben wir noch? Nehmen wir mal dieses Adapt bzw. Auxiliary Carry Flag. Wie ist das definiert? Ja, wenn ihr im Handbuch nachguckt, bei den allermeisten Operationen steht dabei undefiniert. Könnt ihr also machen, wie ihr lustig seid. Bei einigen wenigen wird es gesetzt, nämlich beispielsweise bei der Addition. Es ist so eine Art Carry. Allerdings das Carry, also wenn ich jetzt zwei Zahlen addiere, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, plus 1, 1, nochmal irgendeine Zahl. Wie ist jetzt das A-Flag gesetzt? Jo, Also 0 plus 0 ist 0, 0 plus 1 ist 1, 1 plus 1 ist 0, 1 im Sinn, 1 plus 1 ist 0, 1 im Sinn, 1 plus 1 ist 0, 1 im Sinn, 1 im Sinn, jetzt nicht vertun, das ist auch eine 0, 1 im Sinn, gibt eine 1, 1 im Sinn und noch eine 1. Was ist jetzt das Carry-Flag? Das Carry-Flag ist das da. Das vierte ist das A-Flag. Genau. Also das braucht man bei binary-coded Decimals, BCD-Zahlen. Wenn die hinteren überlaufen, ja, dann will ich das nicht so direkt in die obere Zahl reinlaufen lassen, sondern dann muss ich eigentlich stattdessen 6 Übertrag haben. Jo, das ist das A-Flag. Also im Wesentlichen ist es definiert bei Addition und Subtraktion, sonst braucht ihr es glaube ich eh nicht. Bei allen anderen, also ja, bei Multiplikation, Division ist es glaube ich noch, ansonsten glaube ich steht überall undefiniert dabei. Jo, und dann haben wir noch als letztes Overflow-Flag. Wie ist denn das Overflow definiert? Also von der Idee her soll es immer dann 1 sein, wenn bei einer Integer, Addition, Subtraktion, irgendwas, eine Zahl rauskommt, die eigentlich falsch ist. Also wenn ich, sagen wir mal, 2 Bytes addiere, ich addiere die 127 und noch eine 127 drauf, dann hätte ich gerne 254, aber rauskommt, eine minus 2, ne, wenn ich das byteweise mache. Und dafür hätte ich gerne ein Anzeichen, dass das passiert ist. Wie weiß ich das?
Das müsste man sagen, okay, es kann nur auftreten, wenn die beiden Zahlen, die man addiert, gleiches Vorzeichen haben. Das ist schon das Erste. Und dann eben, wenn dieses Vorzeichen von Input verschieden ist von dem Vorzeichen zum Output, dann müsste es schiefgegangen sein.
Das ist so grob die Idee. Wie fummel ich das aus der Rechnung raus?
Also wenn okay. Ich nicht jetzt so schrieb, als ich jetzt gesagt hätte, würde ich erstmal sagen, okay, ich verunde die ersten beiden Vorzeichen von den Inputs oder und müsste dann nochmal an einen der beiden Inputs das verunden oder verordern mit dem, müsste ich machen XOR mit dem Output Vorzeichen.
Ja, fast. Also du hast gerade gesagt, du willst dir die Vorzeichen angucken, das sind die 2.
Genau.
Und du willst gucken, ob die beide gleich sind, sonst kann es eh nicht passieren.
Genau.
Gleich, ja, wie teste ich auf Gleichheit? Ist letztendlich ein XOR. Oder Ungleichheit ist XOR. Und du möchtest noch wissen, ob das Vorzeichen von dem Ergebnisding gleich geblieben ist. Gut, das Vorzeichen davon ist sozusagen das Carry. Das wäre das eigentliche Vorzeichen. Das geht aber ja verloren. Jo. Das ergibt in etwa das gleiche wie das ver-X-Ort, das ist das Overflow-Flag. Die 2 Bits, die 2 Carry-Bit zwischen der letzten und der vorletzten Stelle. Wenn ich die zwei ver-x-odere, dann habe ich das Overflow-Flag. Ja. Die Frage ist natürlich jetzt, wie popelt man sich das zurecht in der Simulation oder Emulation? Könnt ihr mal ein bisschen dran rumknobeln? Also, die Formeln habt ihr jetzt im Prinzip. Man kann auch eventuell anders hinschreiben, so ähnlich wie du es gesagt hast. Oder man kann auch sagen, wenn die zwei Zahlen, die ich verknüpfe, größer sind als das Ergebnis. Wenn ich auf eine Zahl noch was drauf addiere, dann muss was Größeres rauskommen. Wenn was Kleineres rauskommt, ist was schiefgegangen. Also auf die Art und Weise kann man es letztendlich auch abfragen.
Ich muss mal beide Zahlen gegebenenfalls angucken.
Das ist
eine ganz große Zahl knapp am Limit plus eine etwas kleinere Zahl.
Ja. Und wenn die negativ ist und so, dann muss man immer aufpassen. Jo. Aber im Prinzip geht's, ihr wisst, wie es im Prinzip geht, muss man halt dann entsprechend hinfummeln in der Emulation. Ist mir auch wichtig, dass ihr das mal hinfummelt, weil das brauchen wir später noch häufiger. Nicht die genaue Formel, wie man jetzt das da ausrechnet, sondern das Verständnis dafür, dass die Rechnung dazu bescheiden ist. Ne, ihr könnt euch vorstellen, diese Flex, 6 Stück, die müsst ihr im Prinzip für jede Operation berechnen. Ob das jetzt eine Addition, Subtraktion oder AND, XOR, Shift, keine Ahnung was ist. Ihr müsst in jedem Fall alle 6 Bits berechnen. Einige wenige Ausnahmen, was weiß ich, dieses A-Flag, wie gesagt, das wird nur manchmal berechnet. Fast immer alle. Was die Simulation, könnt ihr euch vorstellen, ungeheuer beschleunigt. Ne? Könnt ihr euch überlegen. Eigentlich nachmachen möchte ich, sagen wir mal, eine Addition. Die eigentliche Addition ist das kleinste Problem. Da schreibt er hin, x oder Akku ist gleich x plus y. Und die Sache ist gegessen. Aber dann kommen die ganzen Flex noch und da berecht ihr euch ein Up bei. Das heißt, aus der einen Addition, die die CPU eigentlich machen sollte, habt ihr 50 Instruktionen gemacht. Und dann kann man sich vorstellen, diese Simulation ist ein Faktor 50 langsamer als das Original. So, grober Daumen. Wenn man sich jetzt aber anguckt, QEMU, V-Maschinen, wie sie alle heißen, Faktor 50 sind die nicht langsamer. Das kann kein Mensch brauchen. Eine virtuelle Maschine, die ein Faktor 50 langsamer ist als das Original, wie lange wollt ihr warten, bis der Rechner gebootet hat? Heute anschalten, morgen im Rechner arbeiten, das will keiner. Also da müssen wir uns noch etliche Gedanken drum machen. Jo, gut. Also so könnt ihr sie im Prinzip berechnen. Ihr braucht sie dann natürlich jeweils für nachfolgende Befehle, nämlich die Befehle, die letztendlich diese Flex auswerten. Das ist zum Beispiel auch natürlich die Addition. Die Addition nimmt das vorhergegangene Carry und addiert es gegebenenfalls noch drauf. Aber natürlich, und das hauptsächlich, hier die bedingten Sprünge. Also die Dinge kommen natürlich massiv vor. Da steht bei Intel aber schon dabei, also haben wir ja gestern diese Geschichten mit dem Jump Greater, Jump Above, was ist jetzt der Unterschied? Naja, da steht bei Intel dann schon genau dabei, Jump Greater springt genau dann, wenn Carry Flag gesetzt ist oder Overflow und nicht Carry oder, also diese Formel steht im Prinzip schon dabei. Jo, andere Opcodes, die manipulieren noch zusätzliche Flex, die kamen jetzt hier nicht. Es gibt halt noch das Interrupt-Enable-Flag, also wenn das gesetzt ist, dann reagiert die CPU auf Interrupts, sonst nicht. Das ist einfach noch ein weiteres Flag, was darunter noch kommt. Die brauchen wir erstmal nicht, die sind aber auch, selbst wenn man sie braucht, relativ einfach. Die werden nur von den entsprechenden Befehlen manipuliert. Und halt nur durch Interrupt-Abarbeitung überhaupt nur angeguckt. Jo, wie viele Flex gibt es dann? Also hier haben wir 6, da haben wir noch ein 7. Wie viel hat Intel? Inzwischen sind es sogar 64-Bit bei AMD 64. Ja, da sind auch ein ganzer Schwung von benutzt. Sind allerdings auch ein paar reservierte. Aber ich glaube, so Größenordnung bei 30 sind sie inzwischen angekommen. Für alles Mögliche.
Hauptsächlich Optimierung oder
Spezialanwendungen? Also ein paar Beispiele kann ich euch sagen. Zum Beispiel gibt es ein sogenanntes Trap-Flag. Wenn es das Trap-Flag setzt, dann macht er die nächste Instruktion und danach eine Exception. Das ist gedacht zum Debuggen. Der Debugger kann dieses Bit setzen für Single-Step-Geschichten. Also der Debugger setzt das Bit und lässt das Programm weiterlaufen. Dann macht das Programm genau einen Schritt, eine Instruktion und hält dann wieder an. Es gibt das Direction-Bit. Ich habe vorhin erzählt, es gibt so einen Repeat-Präfix. Und bei dem Repeat macht er das CX mal. Also im Count-Register steht drin, wie oft er das machen soll. Jetzt macht ein Vergleich auf der gleichen Speicherzelle natürlich keinen Sinn. Die kann ich ja tausendmal vergleichen, nur das gleiche raus. Also er soll danach die Adresse auch ändern. Das erste Byte vergleichen, Adresse erhöhen, nächstes Byte vergleichen, Adresse erhöhen und so weiter. Ja, da kann man dann je nach Direction-Bit kann er die Adresse erhöhen, er kann sie aber auch verniedrigen. Also man kann von vorne nach hinten, von hinten nach vorne suchen. Also da sieht man schon, es gibt noch so eine Handvoll Bits. Es gibt ein CPU-ID-Bit. Das ist genau dann gesetzt, wenn es den CPU-ID-Befehl gibt. 486 aufwärts. Das ist so eine Möglichkeit zu entscheiden, habe ich einen 386er unter den Fingern oder einen 486er. Oder wenn ich dieses Bit ausknipse, dann funktioniert diese CPU-ID-Geschichte nicht mehr. Dann tut der 386er so, als wäre der 486er so, als wäre er ein 386er. Also da gibt es so ein Sammelsurium von Geschichten, die könnt ihr hier alle schlicht ignorieren. Brauchen wir alle nicht. Jo. Fragen? Erstmal nicht. Gut. Stückchen zurück. Also, was sollt ihr jetzt wirklich tun? Also ich habe die Folien mal geupdatet mit den Abgabezeiten. Ich habe es allerdings noch nicht ins Internet gestellt. Was sollt ihr machen? Ihr sollt letztendlich eine virtuelle Maschine bauen. Programmieren, Aufgabe, letztendlich die Folien habt ihr. Leider keine Gruppenarbeit. Früher habe ich sowas immer gerne in Gruppenarbeit machen lassen. Einfach, da kann man halt mehr reißen in der gleichen Zeit. Darf ich nicht mehr, weil ihr ja alle studienbegleitende Prüfungen macht und dann muss ich wissen, wer was gemacht hat. Und dann kann ich natürlich, wenn zwei Leute zusammenarbeiten, nicht sagen, habt ihr beide sehr gut gemacht. Wenn ich nicht weiß, dass auch wirklich beide sehr gut waren, darf ich nicht mehr. Früher habe ich gesagt, macht einfach eine virtuelle Maschine und fertig. Ihr könnt auch, wenn ihr dann lustig seid, natürlich noch irgendwie existierende virtuelle Maschinen weiterentwickeln. Also wer jetzt beispielsweise Lust hat, an der V-Maschine noch irgendwas zu schrauben, ist da herzlich willkommen. Da muss es in Anführungsstrichen Gruppenarbeit sein, weil ich habe noch mehr Studienarbeiter, Diplomarbeiter, Masterarbeiter, die dann rumschrauben. Dann würdet ihr in der Gruppe mitarbeiten, muss allerdings dann immer klar sein, was ihr macht und was andere Leute machen. Weil ich das dann nicht so genau weiß, was jetzt ihr gemacht habt und was andere gemacht haben, dann sage ich, dann müsst ihr am Ende so eine kleine Inquisition über euch ergehen lassen. Dann müsst ihr halt nochmal erklären, wie ihr das gemacht habt, warum ihr das gemacht habt, was die Ideen dabei waren. Dann merke ich, das stammt von euch oder keine Ahnung, das habt ihr sonst wo eingekauft. Was mir noch eingefallen ist, das steht jetzt noch nicht auf den Folien, weil es noch ganz aktuell ist. Wir sind im Moment dabei, die alte SUSE 23 vom Rechenzentrum wieder zu aktivieren. Hat die mal jemand gesehen? Ja, beeindruckendes Gerät. Beeindruckende Geräuschentwicklung, wenn man sie anschaltet. Düsenjäger ist nichts dagegen. Die ist vor 50 Jahren im Rechenzentrum installiert worden. Gestern vor 50 Jahren, glaube ich. Und das Museum hier von der Uni sagt, das Ding wollen wir wieder laufen lassen. Jetzt bin ich mit einem Kollegen dabei, das Ding wieder flott zu machen. Die Idee wäre, das Ding zu simulieren. Also, ich stelle es euch frei, ihr dürft also das, was in der Aufgabenstellung steht, machen. Ihr dürft auch die Zuse nachmachen. Wenn euch das interessiert, dann drücke ich euch die Info in die Hand. Die ist klasse. Die ist wirklich klasse. Da kann man schon fast eine Vorlesung draus machen. Also gibt es ein User-Handbuch. Also jetzt nicht so ein Packenpapier, sondern nur so ein kleiner Stapel. Da sind Schaltpläne dabei. Da ist die gesamte Informatik dabei, die man braucht, um das Ding zum Laufen zu kriegen. Da sind die einzelnen Und-Gatter beschrieben, die Oder-Gatter beschrieben, wie die Und-Gatter funktionieren, wie die Oder-Gatter funktionieren, wie man aus Und- und Oder-Gattern Register zusammenbastelt, wie die Register miteinander verschaltet sind, wo der Takt herkommt. Ganz pfiffig gemacht. Wer Lust hat, darf auch die nachmachen. Das ist, sage ich mal, in etwa gleich kompliziert im Vergleich zum 386er, zum abgespeckten 386er. Jo, wen das interessiert, der kann einfach mal zu mir kommen. Dem drücke ich dann die entsprechenden Unterlagen in die Hand. Dann können wir vielleicht auch genauer abmachen, was als Ergebnis rauskommen soll. Jo, okay, das sind die Folien. Nur der Vollständigkeit da einmal reinkopiert. Jo, gehen wir nochmal zum PC. Was soll da letztendlich zusammengebastelt werden? Wie schaut ein PC aus? Am Beispiel habe ich hier mal unser V-Machine-PC, sozusagen hier mal die logische Struktur. Standardmäßig sieht ein Rechner so aus, er hat eine CPU, logischerweise, vielleicht in der CPU heutzutage auch 1, 2, 3, 4, ganz viele Cores. Die CPU dran gestöpselt an der North Bridge. Was hat das jetzt mit Norden zu tun? Naja, auf Landkarten ist Norden oben und Süden unten. Deshalb ist das die North Bridge und das die South Bridge. Die North Bridge macht nichts anderes, als die Anfragen von der CPU entweder an den Speicher weiterzuleiten oder an den Rest. Aus Sicht der Programme gibt es das Ding nicht. Ja, das wird unter der Haube halt abgehandelt. Speicherzugriffe landen da, alle anderen landen Richtung South Bridge. Ja, South Bridge ist im Prinzip genauso unsichtbar. Also die Bridge an sich ist erstmal unsichtbar. Da gehen die Requests rein und werden jetzt eigentlich nur verteilt auf die entsprechenden Geräte, die angeschlossen sind. Also an der South Bridge standardmäßig dran, Keyboard-Controller, Maus-Controller, also die PS2-Geschichten, nicht USB. USB ist auch dran, aber also PS2. Standardmäßig dran sind normalerweise ein oder zwei IDE-Controller. Ja, und eingebaut sind die Programmable Interrupt-Controller-Geschichten. Da gibt es zwei Stück von. DMA-Controller, Programmable Interval Timer. Den braucht ihr halt, um, was weiß ich, für den Scheduler irgendeinen 100 oder 1000 Hertz-Takt zu generieren. Jo, North und South Bridge sind verbunden über den, also in früheren Zeiten, PCI-Bus. Heutzutage ist das ein, wie heißt der Bus? Nee, PCI-Express ist zu den einzelnen Geräten. DMI, was heißt denn DMI? Kommen wir nicht auf die Abkürzung? Weiß auch nicht. Also es ist im Prinzip ein Bus, ein etwas schnellerer, halt PCI, nicht mehr PCI, sondern etwas Schnelleres. Aber egal wie, da dran hängen können noch PCI-Geräte, beziehungsweise südlich der South Bridge ist es dann der alte ISOR-Bus von 1985, vom alten IBM PC. Jetzt kann man sagen, ISOR-Bus braucht doch, wer braucht denn heute noch einen ISOR-Bus mit 4,77 MHz, braucht doch kein Mensch. Habt ihr recht, ändert aber nichts dran, dass das Ding heutzutage im Rechner immer noch drin ist. Und wenn ihr den teuersten Rechner von was weiß ich wem kauft, das Ding ist immer noch drin. Da hängen nämlich mindestens dran ein Super-IO-Chip und das BIOS, das eigentliche. Und weil die BIOS-Chips eh ganz langsam sind und an dem Super-IO-Chip ja, hängt die serielle Schnittstelle, ein oder zwei, parallele Schnittstelle und Floppy-Controller, die sind eh so schnarchzapfen langsam, da kommt es eh nicht drauf an. Heutzutage zum Teil wandern, also dieser Super-IO-Chip ist zum Teil schon in die Southbridge mit reingewandert. Programmiertechnisch sieht es aber immer noch so aus, als wäre der Chip ein einzelner Chip und ist auch einzeln programmierbar. Und wenn ihr jetzt ein Notebook habt, wo gar kein Floppy-Laufwerk dran ist und wo auch gar keins einbaubar ist, ändert nichts dran, dass ihr immer noch einen Floppy-Controller drin habt. Die US- also normalerweise, die South Bridges haben 1, 2, 3, 4, je nachdem welche du kaufst, USB-Anschlüsse. Die sind zum Teil innerhalb des Rechners verkabelt. Was weiß ich, manche Laptops haben ja zum Beispiel so eine kleine Webcam eingebaut. Dann ist ein Eingang direkt an diese Webcam dran und einige von den Dingen sind nach draußen geführt. Da kannst du beispielsweise ein USB-Floppy-Ding dran stöpseln.
Aber es läuft dann wahrscheinlich nicht nochmal extra zurück über dieses Super-IO
oder sonst was? Nee, der Chip ist nur dafür da, die alte Floppy.
Diese Schnittstelle intern soweit. Okay.
Manchmal gibt es zwar noch den Floppy-Controller in dem Chip, aber die Pins werden gar nicht mehr rausgeführt. Das ist einfach nur dafür da, dass ein altes MS-DOS immer noch sieht, es hat seinen Floppy-Controller. Und dann ist es glücklich, ansonsten schreit es nämlich rum und sagt, oh, kann ich booten, Floppy kaputt.
Obwohl es von Festplatte
bootet, zum Beispiel. Oder von USB-Floppy bootet.
Das wird auch. Okay, gibt es einen Controller? Ja, gibt es. Gut, ist anscheinend kein Gerät angeschlossen, aber ist ja egal.
Das sieht so aus, als wenn halt keine Floppy eingelegt wäre. Damit ist er ja glücklich, ne? Aber A, Doppelpunkt, wenn das fehlt, nee, das geht bei MS-DOS gar nicht. Jo, also das wäre so ein Standard-PC-Aufbau. Der ist jetzt ein klein bisschen älter, ändert aber nichts dran an der eigentlichen Struktur. Gut, der PCI-Express, der PCI-Bus heißt jetzt eventuell nicht mehr PCI-Bus, sondern DMI-Bus. Die PCI-Geräte sind eventuell jetzt nicht mehr an einem PCI-Bus, sondern an einem PCI-Express-Bus. Und dann sind sie halt an irgendwelchen Ein-Ausgängen von der Southbridge, beziehungsweise die PCI-Express 16-fach-Dinger, die sind dann an der Southbridge angekabelt. Die Struktur sieht an sich aber immer noch genauso aus wie da. Jo, das könnte man jetzt nachmachen, wenn man dann einen PC nachbauen wollte. So haben wir es im Prinzip auch gemacht. Für euch viel zu viel, dann werdet ihr in 10 Jahren nicht fertig. Wir können einfach abspecken. Also die Struktur sieht an sich immer noch genauso aus, allerdings so ein bisschen kastriert. Soll heißen, wir haben jetzt nicht mehr ein, zwei, drei ganz viele Memory-Module, wir haben genau eins. Wir haben keinen PCI-Bus mehr, der ist geknickt, brauchen wir nicht. Die Southbridge hat nur noch einen IDE-Controller, nämlich ihr sollt ja irgendwie so eine kleine Platte nachmachen. Brauchen wir halt einen IDE-Controller für. Er braucht noch den Programmable Interrupt-Controller, weil von der seriellen Schnittstelle könnten Interrupts kommen und die Interrupts werden an die CPU weitergeleitet. Jo, ansonsten ist die Southbridge leer. Die Southbridge hängt jetzt an dem Etherbus. Der Etherbus, da hängt jetzt ein Super-IO und ein BIOS-Chip dran. Super-IO, Floppy, wir brauchen keine Floppy. Unser BIOS, unser Programm ist auch glücklich ohne Floppy. Parallele Schnittstelle brauchen wir nicht. Stattdessen eine serielle und ein BIOS und fertig. Jo, und ich habe vorhin schon gesagt, North und Southbridge sind eigentlich für die Programme unsichtbar. Man kann, wenn man denn unbedingt will, kann man sie noch sehen. Also wenn man spezielle Speicherzellen anspricht mit In-B, Out-B, dann kann man die Dinger auch noch sehen. Aber jetzt, wenn man ganz normal ein Move oder ein InB auf die I/O-Geräte macht, dann leiten North und South Bridge die Befehle einfach eins zu eins durch. Das heißt, der Bus geht mehr oder weniger gerade durch und man sieht nichts von dem, von der Bridge.
Okay. Wo kommt jetzt hier zum Beispiel ein Keyboard mit rein? Das ist jetzt hier nicht.
Haben wir nicht.
Also das, das sagen wir, kommt jetzt einfach so, also nicht als Gerät, das ist direkt definieren, sondern
also, okay. Wir haben ein Terminal dran.
Das ist sowohl Input als dann auch Output, okay.
Wobei den Input brauchen wir eine ganze Weile erstmal nicht. Erstmal müsst ihr sowieso gucken, dass eure CPU so ein klein bisschen ans Humpeln kommt. Das erste, was ihr machen soll, ist so ein Hello World Programm ablaufen lassen. Und das Hello World soll natürlich nichts anderes machen, als so ein paar Buchstaben dann da unten auf die Konsole schippen. Und wenn ihr da Hallo Welt seht, dann habt ihr schon viel geschafft. Das mit dem Input, das kommt dann irgendwann später. Insofern ist die Ausgabe dann relativ einfach. Jo, gut, und wenn man das sich jetzt anguckt, dann haben wir eigentlich einen Bus, jedenfalls aus Sicht der Programme. Und an dem einen Bus hängt ein Memory, hängt ein IDE-Controller, hängt ein PIC, hängt ein Super-IO, oder ja eigentlich vom Super-IO auch nur dieselbe Schnittstelle und ein ROM dran. Dann kann man es ein bisschen anders hinmalen. Ne? Dann sieht es einfach so aus, das Bild habe ich euch neulich gezeigt. Jo, und dann habe ich noch gesagt, naja, oder haben wir gerade eben auch schon wieder drüber diskutiert, am Anfang machen wir auf dem seriellen Terminal nur Ausgabe, Eingabe brauchen wir gar nicht. Und wenn wir keine Eingabe brauchen, dann brauchen wir eigentlich auch keine Interrupts, weil brauche ich eigentlich ja nur dann, wenn ein Zeichen angekommen ist. Sprich, den Interrupt-Controller kann ich noch weglassen. Dann geht die, Entschuldigung, wir haben erst, im ersten Schritt haben wir ja nur die serielle Schnittstelle produziert Interrupts. Dann brauche ich eigentlich auch keinen Interrupt-Controller, der jetzt die CPU aufweckt, wenn der eine oder der andere Interrupts produziert, sondern dann kann ich einfach das Kabel vom seriellen Controller gleich in den Interrupt-Eingang der CPU reinstecken. Nur der kann Interrupts produzieren, sonst eh keiner. Ja, und den kann man gegebenenfalls dann auch weglassen, wenn wir dann am Anfang gar keine Inputs haben. Ja, und das ist sozusagen Ausgangspunkt, das sollt ihr euch zurechtfummeln. Oder die Zuse nachmachen, wenn ihr wollt. Jo, also wir haben einen letztendlich stark vereinfachten PC-Aufbau. Wobei vereinfacht heißt jetzt nicht, dass man den jetzt wegschmeißen müsste, wenn man den PC dann mal richtig machen will. Die Komponenten, die ihr da bastelt, das sind im Prinzip genau die Komponenten, die ihr später auch brauchen könntet für einen kompletten PC. Fehlen halt ein paar Sachen. Also wenn ihr das nachflicken wollt, dann müsst ihr halt später nochmal eine vernünftige Grafikkarte, später nochmal einen vernünftigen PS2-Controller oder USB-Controller für Tastatur und Maus zusammenbasteln, ja, und so weiter. Jo, im echten Rechner gibt es verschiedene Busse. Hier haben wir gesagt, es gibt einen Host-Bus und da ist alles dran gekabelt. Aus Sicht der Software sieht das eh so aus. Ne? Also die Software merkt nicht, dass zwischen CPU und Speicher, dass dann noch irgendjemand, was weiß ich, den Verkehr leitet. Wir haben gesagt, der Host-Bus, den machen wir erstmal mit 8-Bit. Da kam ja gestern die Diskussion, wie machen wir denn das jetzt? Wir müssen ja jetzt die Bytes einzeln holen, um die Opcodes da zu dekodieren. Und da war ja schon die Frage, kann man nicht ein bisschen mehr holen oder wie dröselt man sich das jetzt zurecht? Jetzt sagen wir einfach hier, der Hostbus hat 8-Bit. Das vereinfacht schon einiges. Ne? 8-Bit, da braucht ihr zum Beispiel kein Alignment zu beachten. Ist auch kein Problem mit Page-Grenzen, kein Problem mit Segmentierung. Sie enden alle an Byte-Grenzen und der Bus hat auch nur Bytes, also passt die Sache. Es hat übrigens früher auch 386er mit 8-Bit-Bus gegeben. Einfach als kleine Controller für Waschmaschinen und so. Jo, gut. Und am Anfang haben wir jetzt gesagt, wir machen jetzt nicht wie bei Intel InB, OutB und Move-Geschichten, sondern wir haben einfach hier nur Move-Befehle. InB, OutB gibt es nicht. Erst einmal. brauchen wir, also auch in der Intel-Welt, man bräuchte es eigentlich nicht wirklich, ob ich jetzt einen Move nach Grafikkarte oder ein Out-B nach Grafikkarte mache, macht ja nicht wirklich einen Unterschied. Der einzige Unterschied, oder wo es ganz neckisch ist, sind Sachen beim Cache. Nur wenn ich ein In-B, Out-B mache, dann weiß ich, Caching ist eine dumme Idee. Bei einem Move weiß ich es jetzt nicht so genau. Ein Move auf die Grafikkarte, da ist Caching unter Umständen doof. Oder ein Move von serieller Schnittstelle, da ist Caching noch doofer. Ja, da kann ich lange auf ein Byte warten, was da irgendjemand eintippen soll. Wenn ich einmal gecached habe, da ist kein Zeichen und ich dann danach mal auf den Cache zugreife, dann kommt da nie ein Zeichen. Jo, hier bei uns aber kein Problem, weil cachen tun wir eh nicht. Warum cachen wir nicht? Wie könnte man cachen? Ja, man könnte cachen, indem man irgendwelche Wörter in den Speicher schreibt. Ja, aber dann kann ich sie eigentlich auch aus dem echten Speicher holen, ne? Also wenn ich ihn hinterher aus dem Cache hole. Also das hilft bei uns gar nichts. Insofern, Caches gibt es in den virtuellen Maschinen eigentlich nirgendwo. Es sei denn, man hat jetzt Spezialanforderungen, man will mal sehen, wie oft der Cache Hits, wie oft der Cache Misses hat. Dann baue ich ihn ein, aber bringen, also performancemäßig bringt es gar nichts. Jo, zuerst mal, ihr sollt einen Befehlssatz zurechtbasteln. Das ist definitiv eine Untermenge der 8086 Befehle. Und wenn das die 8086 Befehlsmenge ist, dann ist das, was ihr machen sollt, ungefähr das. Das, was man zum Linux-Booten bräuchte, von dem ist vielleicht das, wenn man sich anguckt, was der GCC beispielsweise von den Intel-Befehlen braucht, fast nichts. Also das ganze MMX, SSE, wie es alles heißt, braucht kein Mensch. Die ganzen alten Adressierungsarten braucht kein Mensch im 32-Bit-Modus. 90% fliegt raus, braucht keiner. Jo, schon ein paar Mal gesagt, wir beschränken uns auf Protected Mode, 32-Bit-Mode. Exceptions brauchen wir nicht. Brauchen wir insofern nicht, als dass ich sage, wir haben keine Segmentierung, wir haben keine MMU. Also Page Faults, Segmentation Faults können nicht auftreten. Gut, das Einzige, was auftreten könnte, wären Divisionen durch Null. Ja, was dann passiert, das ist wurscht. Ne? So nach dem Motto Garbage in, Garbage out. Wer jetzt ein blödes Testprogramm schreibt, wo durch Null geteilt wird, der hat selber Schuld. Dann fliegt der ganze Kram einem um die Ohren. Wer vernünftige Programme schreibt, mit, ja, die eben nicht durch Null teilen, die werden auch keine Exceptions dann produzieren. Solange wir keine Eingabe haben, brauchen wir auch keine Interrupts, also auch kein Problem. Jo, kleine Änderung gegenüber dem echten PC. Unser Instruction Pointer, der muss in unserem ROM sozusagen anfangen zu arbeiten. Das ROM auf einem echten Rechner liegt woanders. Ist insofern ein bisschen abgespeckt, als dass die ROM-Bausteine, die es heute gibt, habt ihr gerade gesehen, die sind angeschlossen an der Southbridge. Und die Southbridge ist immer unprogrammierbar. Die kann man dann so programmieren, dass der ROM-Baustein entweder ganz am Ende des Speichers zu sehen ist oder dass er bei F0000 zu sehen ist oder dass Teile an der Stelle, Teile an anderer Stelle zu sehen sind. Das braucht man halt, dass ein 386er sein ROM findet. Diese ganzen Southbridge-Umprogrammierereien, die sind bloß lästig. Dann sagen wir einfach, naja, unser ROM liegt an der Stelle und da geht's los. Also Reset-Pointer dahin und gut ist. Also nicht bei FFFF anfangen, sondern bei E00 und da geht's los. Ja gut, und eben, wie gesagt, keine Erweiterung, kein Floating Point, kein MX und das ganze Zeugs. Jo, das könnt ihr alles streichen. Wenn ihr da streicht, kommt, wie gesagt, was relativ Kleines raus, was man auch so mal in, naja, offiziell habt ihr ja Zeit, 2 Semesterwochenstunden multipliziert mit 13 Wochen, sind das Größenordnung 26 Stunden. Das müsste ungefähr hinhauen. gut, wer jetzt Top-Programmierer ist, der schafft das schneller. Wer sich ein bisschen doof anstellt, braucht ein bisschen länger. Das ist halt so. Jo, wie gesagt, zum Nachlesen, da könnt ihr euch die PDFs holen. Wenn ihr die PDFs nicht findet, manchmal ist der Server nicht erreichbar, könnt ihr euch auch melden, dann schicke ich euch die per E-Mail oder was zu. Jo, gut, hier stehen dann, das haben wir gestern gemacht, das mache ich jetzt im Einzelnen nicht durch. Das wäre jetzt die Beschreibung noch der Einzelteile, also wie soll jetzt der Festplattensimulator funktionieren. Da sind hier auch noch so kleine Testprogrammchen dabei. Also wir haben ein Unterprogramm, was einen Block von Platte lesen soll. Erstmal setze ich die Blocknummer, dann sage ich dem Controller, lies mal. Ja, und dann habe ich hier eine Schleife. Wir haben uns ja gestern so eine Schleife zurechtgebastelt. Und die Schleife wird von 0 bis 512 durchlaufen. Und jedes Mal holt er aus dem Puffer der Platte ein Byte und kopiert das eine Byte, hier Register indirekt mit Index, in die Pufferadresse, die eben der Aufrufer angegeben hat. Dann kann ich mir da sozusagen einen Block von Platte lesen. Das ist so die Aufgabenstellung. Ja, und da gibt es entsprechende Testprogrammchen, hier in diesem Falle Print String, also wie man jetzt auf der seriellen Schnittstelle ein Zeichen ausgeben kann. Jo, was ihr braucht, ist natürlich ein bisschen Speicher. Wir haben gesagt, 32 Kilobyte reicht. Also die Simulation von 32 Kilobyte ist genauso einfach, genauso kompliziert wie von 64 Kilobyte oder von 64 Gigabyte. Das ist eine Konstante, die ihr ändert, ne? Sonst ist ja kein Unterschied. Ihr braucht für die ganzen Testprogrammchen 32 Kilobyte, das tut. Alles Weitere, ja, könnt ihr machen, braucht ihr aber nicht. Das BIOS sollte haben mindestens 4 Kilobyte an der Adresse, habe ich gerade erzählt, weil da soll die CPU loslaufen, standardmäßig. So sind jedenfalls unsere Testprogramme gemacht. Ja, und das ROM, jetzt ist die Frage, wie kriegt man in das ROM irgendwie ein BIOS rein? Ne, da müssen ja irgendwelche 0 und 1 drin stehen. Die Idee ist, ja, wir wollen das aus irgendeiner .ROM-Datei rauslesen und dann sozusagen in das Array rein von dem ROM, und da kann es dann von der CPU aus ausgelesen werden. Ja, und diesen ROM-Inhalt, den könnt ihr von uns kriegen, also sowohl das fertige binäre Ding, als auch die Sourcen davon. Dann könnt ihr mal reingucken, welche Befehle stehen da drin. Was müsst ihr denn als erstes nachmachen, dass so ein Print String, so ein Print Hello, dass das dann auch funktioniert. Ihr seht hier, naja, das Testprogrammchen, was hat's? Ja, was sind es? 7 Befehle. Also die 7 Befehle müssten sozusagen als erstes mal funktionieren. Und wenn die funktionieren, dann müsste, wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann auf der Konsole was erscheinen. Jo, gut, das ist noch eine kleine Beschreibung von dem, was ihr kriegt. Ein Makefile zum Bauen, da ist zum Beispiel dann eben drin, wie dieses ROM-Image gebastelt wird. Das ist gar nicht so einfach. Das soll ja keine ELF-Datei sein und auch keine Datei mit irgendeinem Header, wo drin steht, was weiß ich, wo die Main-Funktion und so ist. Das soll ja einfach wirklich binär sein, nur der Code, der ins BIOS reingehört. Ja, dann kriegt er hier so ein Host-Bus-Ding, der das letztendlich dann auf die einzelnen Geräte verteilt. Ihr kriegt einen kleinen seriellen Controller, den ihr hinterher noch erweitern könnt, aber das Ding tut erstmal. Ja, und ihr kriegt, wie gesagt, hier so ein paar Assembler-Programme zum Testen. Das ist so ein einfaches Hello World. Es ist ein kompliziertes Hello World. Kompliziert im Sinne von, ja, das Ding hat schon eine Schleife, um die Zeichen aus dem Speicher zu holen und auf die Serie auszugeben. Ja, und wir haben auch einen kleinen Bootloader, und der Bootloader, der könnte dann aus einer anderen Datei noch oder von der Platte noch was nachladen. Dann könnt ihr größere Sachen auf die Platte schreiben, wenn ihr wollt. Jo, das ist das, was ihr kriegt. Wenn ihr es haben wollt, könnt ihr es benutzen. Wenn ihr sagt, oh, nö, das passt mir alles nicht, ich brauche selber ein besseres Testprogramm, nehmt es her, verändert das, verbreitet das in der großen Welt. Das könnt ihr meinetwegen auch gerne untereinander austauschen. Also wenn irgendjemand ein schönes Testprogramm hat, das dürft ihr auch dem anderen geben. Nur die virtuelle Maschine, die sollt ihr selber schreiben. Jo. Alle Klarheiten beseitigt? Naja, die Feinheiten, die werdet ihr ausprobieren. Ihr werdet merken, wo es dann überall hakt. Aber ich denke mal, ich hoffe mal, einen Überblick habt ihr jetzt. Jo, dann nächste Woche, Donnerstag, Feiertag. Ihr könnt gern kommen, ihr könnt gern hacken, aber ich bin nicht da. Nächsten Freitag, Brückentag. Ich bin da zwangsweise, weil da habe ich auch noch andere Vorlesungen. Jetzt möchte ich bloß vermeiden, dass ich hier bin und ein paar da sind. Wenn alle da sind, machen wir Vorlesungen, kein Problem, Übung. Wenn keiner da ist, dann verschieben wir das auf nächste Woche. Wenn eine Handvoll Leute da sind, ist doof. Dann kann ich keine Vorlesung machen, weil dann fehlt es der Hälfte der Leute. Ich kann keine Übung machen, dann fehlt es den anderen Leuten. Also jetzt meine Frage, seid ihr alle da oder ist keiner da? Wenn keiner da ist, dann machen wir hinterher zügiger, dann holen wir es wieder ein. So ungefähr stelle ich mir das vor. Ein paar sind da, ein paar sind nicht da. Okay, machen wir es anders. Dann denke ich mir was aus, was ganz neckisch zu wissen wäre. Das erzähle ich den Leuten, die da sind. Und alle anderen schauen sich vielleicht ein Video an. Jetzt weiß ich nicht, wann das Video erscheint. Schauen wir mal. Aber ich schaue mal, dass das dann nichts Wichtiges ist, was man jetzt zum Verständnis des Darfolgenden dann braucht. Also, dann muss ich das irgendwie so hinregeln. Jo, dann danke ich euch fürs Mitmachen, da sein, dann sehen wir uns vielleicht nächsten Freitag, ansonsten Donnerstag in 2 Wochen. Dankeschön.